Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie.
Es kann sein, dass man gar keine Prüfung bekommt oder man wird einmalig geprüft, ja, weil man vielleicht besonders viel Umsatz macht in kürzester Zeit oder besonders hohe Ausgaben hat und so weiter. Ja. Also
hi, willkommen zurück bei Cash mit Köpfchen und heute nochmal bei uns zu Gast wieder die Anja, unsere Steuerberaterin, mit der wir auch sehr eng zusammen kooperieren. Und heute wollen wir mal das große, spannende Thema Steuern in Deutschland. Ist ja generell immer sehr umfangreich und ein Reizthema, aber mit so ganz klassischen Mythen, Irrtümern etc. aufräumen. Anja, hi.
Hallo, danke, dass ich nochmal herkommen durfte. Freue mich.
Hau mal gleich einen raus. Was ist so einer der größten Irrtümer im Bereich Steuern? Egal, ob jetzt im Unternehmertum, im Privaten etc. Was fällt dir da so gleich ganz klassisch ein?
Es gibt ja relativ viele Steuermythen, aber eins, mit dem ich regelmäßig selber konfrontiert werde, nämlich wenn wir die Steuererklärung abgeben und die Mandanten erwarten eine hohe Erstattung. Ja, dann fragen die manchmal nach, hey, ist schon der Steuerbescheid gekommen oder wann kommt denn das Geld endlich? Und wenn ich dann sage, nee, also jetzt nach 2 Wochen, der Steuerbescheid ist noch nicht da, was jetzt nicht unüblich ist, dann höre ich ganz oft, naja, ich bekomme ja auch eine Erstattung, da lässt sich das Finanzamt länger Zeit, als wenn ich jetzt nachzahlen müsste. Ja? Und ich weiß, du hast gesagt, du hast diese Mythe noch nie gehört,
ich
oder?
Ich habe das noch nie gehört. Also sowas hatte ich noch nie gehört. Finde ich spannend. Die wenigsten kennen sich ja wirklich mit dem Thema Steuer wirklich in der Tiefe aus. Wie kommen die zu dieser Annahme? Hast du schon mal einen gefragt?
Nee, tatsächlich habe ich noch nie gefragt. Das wäre mal eine gute Reaktion darauf. Ich müsste mal fragen, wie kommst du darauf?
Ja. Stammtischgeschwätz nach dem dritten Viertel Wein oder wie kommt man auf das?
Ich weiß es auch nicht.
Auf diese Annahme.
Aber es sagt dann immer, wie das ist total egal, weil es geht im Zweifel nach Eingangsdatum. Ja, dann wird es halt auch bearbeitet. Und der Finanzbeamte, der sieht nicht auf Knopfdruck, ob das eine Erstattung oder eine Nachzahlung ist. Also dann sagt er jetzt nicht, oh, derjenige, der 5.000 Euro erstattet bekommt, den lasse ich jetzt nochmal 2 Monate liegen, sondern die gehen ihre Listen durch und der dran ist, der ist halt dran. Ja, und vielleicht verzögert sich mal eine Bearbeitung, weil noch Rückfragen sind oder irgendwelche Unterlagen fehlen oder sowas. Ja, das kann schon passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Geld bewusst zurückgehalten wird.
Gerade so bei Unternehmern ist ja häufig die Annahme, oh, kann ich das in die Steuer reintun oder nicht? Oder auch bei Privatpersonen, ich tue es besser mal nicht rein, weil sonst gilt das ja gleich als Steuerhinterziehung. Was ist denn der Aussage? Das ist so ein Punkt, den ich immer wieder höre. Ich sage immer zu unserem Mandanten A, frag einen wirklichen Steuerberater und B, pauschal zu sagen, es ist gleich eine Steuerhinterziehung. Nur weil du irgendeine Angabe, eine Ausgabe geltend machst, generell hast du immer ein Nein, du kannst ein Ja kriegen und im schlimmsten Fall kannst du eigentlich bei einer Prüfung nur rausfliegen, aber du hast deswegen nicht sofort Anzeige oder eine Einleitung von einem Strafverfahren wegen einer Steuerhinterziehung. Was ist denn da so drin?
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was ich oft mit dem Mandanten bespreche, ja, weil es kommen manchmal schon so die Fragen, ja, kann ich das jetzt mit reinnehmen oder nicht? Eigentlich benutze ich das für den Betrieb, aber ich könnte es ja auch privat nutzen und so weiter. Und da gehe ich natürlich immer ganz transparent mit denen ins Gespräch und sage auch, wenn es gemischte Aufwendungen sind, fliegt es in der Regel raus. Ja, es gibt natürlich Bereiche, sowas wie Auto und so weiter, was man dann trotzdem gemischt da irgendwie mit dransetzen kann. Aber im Zweifel sehe ich es ganz genauso wie du. Wenn wirklich eine betriebliche Veranlassung da ist und wir das argumentieren können, wenn eine Rückfrage kommt beim Finanzamt oder auch eine Prüfung, dass das wirklich dafür gedacht ist, dann nehme ich es auf jeden Fall auch mit rein. Ja, weil warum soll ich Kosten nicht geltend machen, mit denen ich belastet war und die wirklich auch für meinen Beruf letztendlich wichtig waren? Im Zweifel können sie es halt rausstreichen, dann können wir gegenargumentieren. Aber in einem Bereich von der richtigen Steuerhinterziehung, das ist wirklich so ein bisschen Stammtischgeschwätz, sage ich mal, weil wann bin ich denn ein richtiger Steuerhinterzieher? Ja, also da sind wir eigentlich schon im Strafgesetzbuch drin, nämlich ich muss einen Vorsatz haben. Ja, also wirklich Wissen und Wollen über den Tatvollzug und auch den Taterfolg, den ich damit erreichen möchte. Und dann bin ich erst in der Steuerhinterziehung drin. Ja, ansonsten ist es eher vielleicht eine leichtfertige Steuerverkürzung. Ich würde sagen, das kommt viel, viel häufiger vor in der Steuerpraxis. Ja, aber im Zweifel sind es vielleicht auch manchmal einfach Unwissenheit in der Rechtslage, dass man sagt, es hat sich vielleicht was verändert, ich hätte was anpassen müssen, habe ich nicht gemacht. Das kommt dann bei einer Betriebsprüfung raus. Dann wird es angepasst im Rahmen von der Betriebsprüfung und dann zahlt man halt die Steuern nach. Ja, also genau.
Was ist denn so an dem großen Thema, das gefundene Fressen immer bei einer Betriebsprüfung, gerade bei den Unternehmern, an dem großen Themenbereich Fahrzeuge? Fahrzeuge ist, glaube ich, also ich weiß es zumindest bei mir aus eigener Erfahrung, das ist immer so der ganz, ganz große Hauptpunkt bei der Betriebsprüfung, weil wir mehrere Fahrzeuge in der Einzelunternehmung drin haben. Aber wenn man das entsprechend argumentiert, funktioniert auch das. Aber was ist denn an dem Thema dran?
Das ist ein Klassiker. Also ich wusste schon, dass du das Thema Fahrzeuge sagen würdest,
Ups.
als du damit angefangen hast. Ja, das ist der Klassiker bei der Betriebsprüfung, ja. Man sagt ja immer so, wenn der Betriebsprüfer nichts findet, dann stürzt er sich auf die Fahrzeuge, weil da findet er meistens immer irgendwas, ja. Das ist in der Regel auch so. Also Fahrzeuge ist schon ein großer Punkt. Kommt auch mal ein bisschen darauf an, wie ich das ausreize. Was habe ich auch von Unternehmen? Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt alleine bin, und ich habe keine Mitarbeiter, habe vielleicht ein Büro zu Hause, also sprich, ich habe keine großen Reisetätigkeiten und so weiter, ist das natürlich argumentativ schwierig. Warum brauche ich drei Fahrzeuge? Ja, das ist natürlich schon eine Frage, die muss man sich stellen. Aber natürlich, wenn man mehrere Mitarbeiter hat, vielleicht auch, ich sag mal so, mobile Pflegedienst oder wie auch immer, das ist doch ganz normal, dass du viele Autos hast. Aber da geht es natürlich um die Dokumentation. Also Fahrzeuge müssen immer vernünftig dokumentiert sein. Ja, so richtiges Fuhrparkmanagement. Also du musst schon Belege vernünftig trennen und so weiter. Und der größte Knackpunkt ist letzten Endes nicht die betriebliche Nutzung, sondern es ist die Privatnutzung, die dir ja unterstellt wird der Fahrzeuge. Und das tut es ja auch am meisten weh bei dem Unternehmen. Ja, nämlich wenn ich die Privatnutzung vom Fahrzeug besteuern muss. Und da haben wir ja letzten Endes zwei Möglichkeiten in Deutschland. Einmal diese pauschale Methode über die 1%-Methode. Das kennen die meisten, ne? Kann mittlerweile ein bisschen sparen, wenn man vielleicht ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug hat. Oder aber Fahrtenbuchmethode. Und Fahrtenbuchmethode, ja, ich erkläre das meinem Mandanten auch, das kannst du machen. Das ist auch manchmal günstiger, aber es erfordert auch eine gewisse Disziplin. Weil wenn das Fahrtenbuch nicht vernünftig geführt ist, ja, und da reichen ja im Grunde, wenn man jetzt mal ehrlich ist, reicht eine falsche Eintragung, ja, dann kann der Betriebsprüfer kommen und sagen, Fahrtenbuch ist nicht ordnungsgemäß geführt und da stellt ihr einfach keine ordnungsgemäße Buchführung und damit sind Hinzuschätzungen eigentlich Türen und Toren geöffnet. Das ist schon so ein Punkt.
Wobei ich glaube, gerade mit dem Fahrtenbuch, also das sagt auch mein Steuerberater immer, wenn dir ein Betriebsprüfer wirklich was will, es gibt kein einziges Fahrtenbuch, wo er nicht verweisen könnte. Du kannst es noch so genau führen, schreiben etc. Was du sagst, Disziplin, ja. Es gehört einfach Disziplin dazu. Ich höre das immer wieder von anderen. Ja, schreibe ich am Ende der Woche. Dann sage ich, Leute, jetzt rechnet mal zusammen, wie lange ihr braucht. Du musst ja irgendwo die Kilometer mitschreiben für eine ganze Woche und musst dir das notieren. Wieso? Also, ich bin da ganz, ganz rigoros bei mir. Ich habe eins, zwei, drei Fahrzeuge, die wir über Fahrtenbuch führen. Und wenn es nachts um 2:40 Uhr ist, wo ich hinfahre, diese 30 Sekunden machen wir wegen mir eine Minute draus. Da schreibe ich das Fahrtenbuch. Damit ist es abgehakt und erledigt. Ja, wie immer sitzt du mal so nach einer. Ah, komm, macht mal Montag, also nur mal 3 Tage dazu. Man kommt so in Schwierigkeiten, das zusammenzurechnen. Und komischerweise ist dann alles immer mit dem gleichen Stift geschrieben. Also bei mir ist es tatsächlich so, weil an jedem Fahrtenbuch klemmt ein Kuli dran im Auto. Aber das kann Auffälligkeiten haben oder kann auffällig werden. Ne? Und ein Fahrtenbuch kann dir jeder Betriebsprüfer, jede Betriebsprüferin, irgendwo gibt es irgendetwas. Es gäbe ja noch die dritte Möglichkeit über die prozentuale Regelung.
Die Nutzungseinlage, dass du sagst, wie
Ja.
viel benutzt du das betrieblich, wie viel benutzt du es privat.
Ja,
Ja,
genau. Diese
natürlich.
Möglichkeit gibt es ja auch noch bei den Fahrzeugen, aber ich glaube, das macht dann eher Sinn, wenn man wirklich, wie eben gerade schon erwähnt, zwei oder drei Autos hat, wenn man dann sagt, oder wenn ein Fahrzeug komplett abgeschrieben ist und nur noch mit einem Euro, so haben es mir bei einem Fahrzeug, da haben wir das über die prozentuale Regelung, das Fahrzeug wird eben nur mit einem Euro in der Bilanz mitgeführt. Zu was tendierst du eher, zur 1%-Regelung oder zum führenden Fahrtenbuch oder machst du es abhängig vom Bruttolistenneupreis des Fahrzeugs. Dann sind viele auch immer wieder verwirrt. Ja, wenn man sagt, sie haben sich ein gebrauchtes Fahrzeug, 6, 7, 8 Jahre alt, zahlen dafür vielleicht 8.000 Euro. Das Ding steht aber Bruttoliste. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen besser Mercedes, der steht bei 100.000 Euro. Bruttoliste, gibt es ja die Schmackeliste, wo man drin nachschauen kann. Und auf einmal habe ich das Ding im Monat mit 1.000 Euro eben fiktivem Gewinn zu führen.
Richtig.
Ja.
Das fällt auch den meisten auf die Füße, weil die darüber nicht nachdenken. Die kaufen sich ein Auto, freuen sich über den Gebrauchtwagenpreis. Und wenn du schon sagst, ein Mercedes, anstatt 100.000 Euro bekomme ich den für 40, da freuen die sich erstmal. Und dann kommt diese pauschale Besteuerung, wenn die dann sagen, nee, Fahrtenbuch habe ich nicht geführt. Und dann sage ich, okay, alles klar, dann müssen wir es halt pauschal besteuern mit 1%
Ja,
des
fiktiver Gewinn. Ja.
Bruttolistenneupreises inklusive Sonderausstattung. Das kommt ja noch
Ja.
dazu. Weil wer kauft dann einfach nur die Grundausstattung, das macht
Ja.
doch keiner in dem
Ja.
Bereich, ja? Also
Eben.
irgendwas ist ja immer mit drin. Und es ist im Zweifel wirklich ziemlich teuer. Und ja, da rede ich immer mit dem Mandanten drüber. Also zum einen kommt ja mal ein bisschen darauf an, auf wie viel nutzt du das Auto wirklich betrieblich. Ne? Beim einigen ist es wirklich so, dass sie das relativ wenig betrieblich nutzen. Das heißt, wenn du unter 50% betriebliche Nutzung bist, kannst du sowieso nicht zwischen 1%-Methode, also pauschale Methode oder Fahrtenbuch wählen, sondern du musst es zumindest 50% nutzen. Alles darunter sind wir sowieso in dieser prozentualen Regelung letzten Endes, ja. Genau. Und aber ansonsten sage ich schon, wenn das Auto gebraucht ist, entweder Fahrtenbuch nutzen, ja. Wenn derjenige das nicht möchte und wir sind über 50% betrieblicher Nutzung, dann müssen wir es pauschal machen. Da haben wir aber immer noch die Möglichkeit, eine Kostendeckelung zu nutzen. Also das heißt, das ist schon so, wo ein der Gesetzgeber so ein bisschen entgegenkommt und sagt, hey, okay, du hast das Auto irgendwie komplett abgeschrieben, du hast kaum noch Kosten und so weiter. Also dass man maximal quasi diese Kosten, die das Fahrzeug verursacht hat, auch wirklich dann besteuern muss. Aber
Richtig.
ja, es ist halt schon eine Menge Geld letzten Endes. Da muss man sich gut überlegen, ob man das macht oder nicht.
Und schon da kommen wir ja ganz schnell wieder in der Grauzone. Was ist betriebliche Nutzung? Was ist private Nutzung? Also Fahrtenbuch oder generell Fahrzeuge ist bei uns immer wieder ein ganz heißes Thema. Ich sage, ich gehe oder bin eingeladen auf eine Geburtstagsfeier oder auf ein privates Event oder auf eine Hochzeit. Kommt aber vielleicht auch als Dienstleister in meiner Branche ins Gespräch mit jemand und generiere daraus einen ersten Besprechungstermin oder was immer. War es jetzt privat oder war es jetzt geschäftlich?
Das ist halt die Frage, was vordergründig ist, ja. Und vordergründig wäre ja die private Geburtstagsfeiereinladung wahrscheinlich.
Wenn daraus
Ja.
aber nachher vielleicht ein großer Deal entsteht, dann kann man es schon wieder auslegen. Ja? Ich
Ja.
meine, Umsatzgenerierung, Gewinn, Steuer. Also, das ist ja so ein riesiger Grauthemenbereich. Ja, was hat mir mal jemand gesagt? Gern, egal wo du hingehst, immer da, wo du reingehst, wo du mit mehr wieder rauslaufen, sei es entweder das im Mindset oder im Wissen, was du zugewonnen hast, oder monetär. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Grundsatz, an dem man sich halten kann. Und von dem her, es ist ja immer Argumentationssache. Ist
Richtig.
es privat oder
Ja.
ist es auf einmal vordergründig doch gewerblich, geschäftlich.
Genau.
Ja.
Also das sage ich auch immer, gerade in diesen Grauzonen, wo man wirklich sagt, es ist irgendwie gemischt und es ist nicht ganz klar,
Ja.
was war jetzt vordergründig, ist die Dokumentation und die Argumentation des A und O. Ja. Und das muss man sich halt auch wirklich vergegenwärtigen, weil der Betriebsprüfer kommt nicht 2 Wochen nach der Reise, sondern er kommt im Zweifel 3 Jahre später. Und dann
Ja,
weißt du,
5 Jahre
oder
vielleicht
vier,
sogar.
5 Jahre
Ja.
später, ja. Und dann weißt du schon gar nicht mehr, dass du diese Reise überhaupt gemacht hast. Ja, also so Sachen kommen ja manchmal halt auch drauf. Und ja, da muss man wirklich auch, so wie wir schon gesagt haben, Also ein Unternehmen zu führen oder selbstständig zu sein, erfordert halt schon eine gewisse Disziplin. Auch wenn man kein Zahlen- und Papiermensch ist, aber man muss sich schon dessen bewusst sein, dass man gewisse Dokumentation einfach machen muss. Und sei es nur, dass man vernünftige Unterlagen führt, die man dann halt zu seinem Steuerberater gibt. Ja, und der macht den Rest. Aber ein
Jetzt sind wir
bisschen
mal
was muss
gerade
man dann
bei
machen.
Unterlagen. Also Aufbewahrungspflicht sind ja 10 Jahre im Unternehmertum. Jetzt kennen wir alle die tollen Benzinquittungen. Kopien werden nicht erlaubt. Ist ja heutzutage alles so Thermopapier. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die mal so nach 6 Jahren, wenn man Ordner umsortiert, man sieht halt so eine Quittung, die sind alle komplett verblasst. Was
Ja.
empfiehlst du da deinem Mandanten?
Kopieren oder einscannen.
Ja?
Ja, definitiv. Weil bei diesem Thermopapier, das reicht ja schon aus. Ich vergesse den Kassenbon im Auto und die Sonne scheint drauf. Dann ist der innerhalb von einer Stunde weg. Ja. Also, das ist wirklich schon so eine Sache. Generell, also ich arbeite ja voll digital tatsächlich.
Ja.
Das heißt, bei mir wird jeder Beleg sowieso gescannt vom Unternehmen und mit der Buchhaltung direkt verknüpft. Natürlich im Zweifel, wenn jetzt der Betriebsprüfer kommt, er will den Originalbeleg sehen. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass wenn wir eine voll digitale Buchhaltung haben und der Beleg ist da und es ist eine reine Tankquittung, ich sag mal, wegen 100 € machen die wenigsten Betriebsprüfer ein Fass auf. Ja, da muss schon mehr im Argen sein, dass er sagt, jetzt gehe ich aber komplett in alles rein. Ist das für die meisten okay, wenn man diesen digitalen Beleg noch hat? Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, muss den Originalbeleg haben. Wenn er verblasst ist, musst du ihn irgendwie kopiert haben, eingescannt oder wie auch immer. Und wenn du es komplett digital haben willst, musst du ja eigentlich auch so eine Verfahrensdokumentation haben.
Ja.
Das ist, weiß ich, kennst du einen, der eine Verfahrensdokumentation hat?
Nee,
Ich kenne
nein,
auch niemanden, der sich
nein,
das
nein,
zugemutet hat.
nein.
Ja.
Was sagst du zu den elektronischen, wenn wir bei dem Thema Fahrzeuge eben sind, von den elektronischen Fahrbüchern? Ich habe da mal den Tipp bekommen von unserem Steuerberater, pass auf, es gibt hervorragende elektronische Fahrtenbücher, aber jedes Finanzamt reagiert da anders. Lass dir, wenn du dir das anlegst, vorher von deinem Finanzamt, das für dich zuständig ist, bitte dieses Fahrtenbuch genehmigen.
Halte ich ganz viel von. Also, wenn jemand unbedingt Fahrtenbuch führen möchte, ich meine, früher war es ja gang und gäbe, da hat man sich diese kleinen Bücher gekauft und alles per Hand eingetragen, ja. Da sind wir aber wieder bei dem Thema Disziplin. Ich muss eine leserliche Handschrift haben. Ich darf mich auch mit der Zahl vielleicht nicht vertun, ja. Ich sage mal, Fahrtenbuch empfehle ich eigentlich immer ein elektronisches, ja, dass das dann elektronisch geführt wird, aber immer in Kombination mit, sprich mit deinem Finanzamt, dass das wirklich auch anerkannt ist. Ja. Und nicht irgendwelche, die günstigste App oder am besten noch was Kostenloses. Das funktioniert meistens nicht. Also man sollte schon irgendwie was haben, was am Markt halt auch renommiert ist und was anerkannt ist.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über die klassischen Fälle bei der Betriebsprüfung gesprochen. Was ist denn an dem Mythos oder an der Aussage oder der Meinung dran? Ja, ich habe Betriebsprüfung die letzten 3, 4 Jahre. Da war einiges auffällig. Jetzt bin ich automatisch ein rot gemerktes Tuch beim Finanzamt und habe permanent Prüfungen. Was ist an dieser Aussage?
Kann ich gar nicht so bestätigen. Ja, also es kommt immer darauf an, natürlich auch, wie groß du bist. Es gibt Betriebe, die werden dauergeprüft. Das ist einfach so. Ne? Großkonzerne, da ist immer ein Betriebsprüfer vor Ort. Ich komme ja selber aus dem Hamburger Raum, habe in der Hamburger Finanzverwaltung gearbeitet und war selber mal beim Finanzamt für Großunternehmen, da auch habe da reingeschnuppert. Und die Betriebsprüfer, die sind ja teilweise besser in das Team des Unternehmens integriert als ins Finanzamt selber, weil die nur noch da sitzen, ja, weil die
Okay.
wirklich eine Anschlussprüfung nach der anderen
Ja,
haben.
mit den
Aber das sind
Großreedereien wahrscheinlich da oben,
genau und
oder? Ja.
ne, genau, das kommt alles mit dazu. Und diese kleineren Betriebe oder mittelgroßen Betriebe, es kann sein, dass man gar keine Prüfung bekommt oder man wird einmalig geprüft, ja, weil man vielleicht besonders viel Umsatz macht in kürzester Zeit oder besonders hohe Ausgaben hat und so weiter. Ja, also es gibt ja Prüfungspläne beim Finanzamt, wo halt entschieden wird, welche Unternehmen halt geprüft werden oder welche nicht.
Nach was wird da entschieden?
Also
Ist das
oftmals.
Zufallsprinzip, dass jetzt das Unternehmen aufploppt? Oder geht ihr ganz klar wirklich nach einer Liste vor? Da ist das Unternehmen A, B, C, D. Jetzt wollen wir den, den, den. Wie wird sowas festgelegt, wer geprüft wird?
Also meistens kommt eine Prüfung durch irgendwelche Querverbindungen mit anderen Unternehmen zustande. Ja, also ich sage, ein größeres Unternehmen wird geprüft und da sind vielleicht Rechnungen, die auffällig sind oder wo man sagt, hey, da würde sich das lohnen, meine Querprüfung zu machen in dem anderen Unternehmen. Ja, also sowas kommt halt vor. Also da werden halt so Kontrollmitteilungen von dem einen Finanzamt an das andere geschickt und da wird einfach ein Sachverhalten mal nachgegangen. Ja, also das ist das eine. Dann natürlich auch so Umwandlungsproblematiken, ne, wenn ein Unternehmen vielleicht von einem anderen geschluckt wird, ja, oder auch Formwechsel betrieben wird und so weiter. Das ist auch ein Punkt, weshalb ein Unternehmen geprüft wird. Oder halt auch typischerweise Newcomer, sag ich mal, ja, die schnell sehr erfolgreich werden, wo das Finanzamt vielleicht auch sagt, da sind auffällige Umsätze, ja, Umsätze mit einem Drittland. Da wird keine Umsatzsteuer abgeführt oder irgendwas, ja, das schauen wir uns mal genauer an. Ich hatte jetzt selbst gerade vor kurzem einen Fall, Mandant, der hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht, verdient sehr, sehr gut, hat aber immer nur mit dem Ausland Geschäfte. Also da war es zum Beispiel mit der Schweiz, ja. Das bedeutet, dass es fällt keine Umsatzsteuer an im Inland, weil der Umsatz wird ja in der Schweiz vollzogen. Ja, da stand dann im halben Jahr der Betriebsprüfer da und hat gesagt, ich würde mir gerne mal die Umsätze anschauen, weil der hat Umsätze von 100.000 Euro und hat hier noch nicht einmal Umsatzsteuer nach Deutschland abgeführt. Wie kann das sein? Ja, und das sind halt so Aspekte, da wird halt schnell aber hingeschaut. Aber gut, das ist auch in Ordnung, ja. Also gerade in diesem Bereich Umsatzsteuer wird schon sehr, sehr viel geprüft. Ja,
Ja,
weil
das
da halt auch viel Schindluder betrieben wird, auch gerade so ein Baugewerbe und auch grenzüberschreitend, ja.
okay, weil ich dann den Mythos, wir hatten es vorher schon mal mit der, wenn ich weiß, bei einer Steuererklärung, ich kriege eine Steuerrückerstattung, man ruft dreimal an, dass dann die Akte automatisch eher weiter unten wieder landet. Was ist da dran?
Nein, das ist auch nicht so. Nein, nein. Manche Bearbeitungen dauern halt einfach, ja, es sind noch Rückfragen da. Die Bearbeiter sind manchmal nicht da, Elternzeit, Teilzeitquote und so weiter. Das hat man halt in der Verwaltung sehr, sehr häufig. Und dadurch türmen sich halt auch manchmal die Bearbeitungsstapel und es dauert dann halt einfach mal ein bisschen. Ja, ich
Gibt
habe.
es gewisse Fristen, innerhalb ein Finanzamt agieren muss bei der Abgabe einer Steuererklärung?
Naja, man muss halt schon innerhalb der Festsetzungsfrist, also innerhalb von 4 Jahren im Grunde schon den Bescheid erlassen. Ansonsten, ja, bleibt man im Zweifel, also kriegt man das Geld im Zweifel auch nicht mehr beim Finanzamt, das ist einfach so. Aber so lange dauert das in der Regel nicht, ja.
Ja, aber
Es.
Finanzamt könnte sich wirklich von dem Moment an, wo ich die Einkommensteuererklärung abgebe, 4 Jahre Zeit lassen.
Ja, sie können sich schon Zeit lassen, ja. Aber das machen die nicht, ja. Also, bei der reinen Steuererklärungsbearbeitung habe ich das noch nie erlebt, dass es so lange gedauert hat. Das ist eher im Bereich Rechtsbehelfsverfahren, also Einspruchsverfahren, die irgendwo wirklich weiter oben nachher schon bearbeitet werden, wo mal so der Gang ist zum Finanzgericht. Da kann das teilweise schon Jahre dauern. Ja. Und da ist es auch nicht unüblich, dass man auch mal eine Beschwerde einfach einreicht beim Finanzamt oder auf Untätigkeit hinweist sozusagen und darum bittet, dass der Fall jetzt endlich mal bearbeitet wird. Ja.
Okay, was hast du sonst so für typische Mythen noch?
Eine Mythe ist zum Beispiel, ach, wenn ich einmal eine Steuererklärung abgegeben habe, dann muss ich die ja immer abgeben. Deswegen gebe ich sie am besten gar nicht ab.
Oh, interessante Annahme, aber tatsächlich vielleicht auch für unsere Zuhörer eine interessante Frage. 6, 7, 8 Jahre lang macht jemand überhaupt keine Steuererklärung, gibt die nicht ab und auf einmal kommt die Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung. Wie kommt sowas zustande?
Also zum einen muss man dann schon mal irgendwie eine Steuererklärung abgegeben haben. Ja, also jemand, der noch gar keine abgegeben hat, der ist ja noch gar nicht beim Finanzamt registriert. Das heißt, der hat keine Steuernummer, der fällt durch dieses komplette Kontrollraster erstmal durch, würde keine Aufforderung bekommen zur Abgabe. Das kann manchmal passieren, weil irgendwelche automatischen Aufforderungsläufe quasi dort intern laufen und dann wird man manchmal aufgefordert zur Abgabe von der Steuererklärung, obwohl man es gar nicht muss. Ja, die meisten bekommen dann aber erstmal einen Schreck und sagen: Oh Gott, ich habe ein Schreiben bekommen vom Finanzamt. Finanzamt ist ja erstmal böse, ja, mit dem will man jetzt keinen Stress haben. Dann machen die das, ja, aber das sollte man wirklich aktiv hinterfragen, ob man wirklich abgeben muss, weil es gibt ja Voraussetzungen, also Anforderungen, Menschen, die Steuererklärung abgeben müssen und
Welche wären das?
zum Beispiel, wenn du gewisse Einkunftsarten hast, ja, da musst du halt abgeben, ja. Also ich sage mal, wenn man ganz normal angestellt ist, angestellt, Steuerklasse 1, ne, nicht verheiratet, kein, nichts weiter,
Keine Kapitalerträge,
keine
keine Mieteinkünfte, keine
Kapitalerträge, kein
Pachteinkünfte.
Kurzarbeitergeld, keine, kein Krankengeld, kein
Ja.
Arbeitslosengeld oder irgendwas bezogen, da musst du keine Steuererklärung abgeben,
Okay.
ja. Und wenn das Finanzamt dich dann auffordert, weil du vielleicht im Jahr davor mal eine abgegeben hast, dann kannst du auch anrufen und sagen, hey, ich muss dieses Jahr keine abgeben. Wir können mich nicht dazu verpflichten. Ja, dann ist man einfach raus. Aber es gibt natürlich auch Konstellationen wie, du hast doch einen Gewerbebetrieb zum Beispiel und sei es nur dieses typische, ich bin angestellt und melde noch im Nebenerwerb ein Gewerbe an, weil ich ab und zu mal was verkaufe oder irgendwie was empfehle oder was auch immer, ja. Sobald diese Einkunftsart mit dazukommt, musst du eine Steuererklärung abgeben. Da kommst du dann halt auch nicht drum herum. Also auch wenn nichts läuft sozusagen, wenn du keine Einnahmen hast, solange dieses Gewerbe angemeldet ist, musst du eine Steuererklärung einreichen. Ja? Aber das ist den meisten noch irgendwie klar. Also wenn sie eine Selbstständigkeit angemeldet haben. Das, was weniger klar ist, ist so was wie auch zu Corona-Zeiten typisch, Kurzarbeitergeld. Ja? Jeder, der Kurzarbeitergeld bekommen hat, musste eine Steuererklärung einreichen.
Richtig.
Und das war vielen nicht bewusst, ja?
Das war ganz extrem auffallend in dem Zeitraum. Komischerweise, wo man eigentlich von ausgegangen wäre, die wirtschaftlichen Berufe, die wüssten das. Das waren ja die, wo es nicht wussten. Die ganzen Handwerker etc., vielleicht weil sie mehr Berührungspunkte damit schon in der Vergangenheit hatten, die wussten sofort, sie müssen eine Erklärung abgeben in dem Moment. Ja. Auch so ein Thema, wenn jemand als Mieter in einer Mietwohnung ist, auf einmal einen Teil der Heizkosten, der Miete etc. steuerlich geltend macht, weil er vielleicht noch ein Gewerbe am Laufen hat. Jetzt stricken wir den Weg noch ein bisschen weiter, vergessen viele eines, der Vermieter hätte eventuell in dem Moment gewerbliche Mieteinnahmen. Was ist denn da dran, wenn man es mal ganz auf die Goldwaage legt?
Ja, das ist tatsächlich so ein klassischer Graubereich, ja, weil da sind wir ja nicht nur mit dem Steuerrecht ganz eng verknüpft, sondern auch mit Baurecht, ja.
Richtig.
Also das Thema, was wir da ja haben, ist, wenn ich als Vermieter ein Haus baue und es soll einfach nur für private Wohnungen vermietet werden und dann sitzt da auf einmal mein Mieter drin, meldet ein Gewerbe an, das weiß ich im Zweifel gar nicht, ja, und betreibt dann Gewerbebetrieb. Da komme ich an eine Mischvermietung im Zweifel rein, ja. Dann kann mir auch
Richtig.
das Bauamt irgendwie aufs Dach steigen und
Und
sagen,
es
hey, das
kann
darfst du
mir
gar nicht.
als Vermieter erhebliche Probleme bescheren. Deswegen gestaltet der Mietvertrag gleich richtig, ja, wo eben um Zustimmung gebeten wird oder vielmehr aufgefordert wird, weil er kann dann nicht bloß baurechtliche Probleme bekommen, sondern auf einmal steht das Gewerbeamt da oder vielmehr die Gemeinde und sagt, hey, wo ist eigentlich die Gewerbesteuer aus den Mieterträgen, die gewerblich generiert werden? Ja, also man sieht schon, wie wahnsinnig umfangreich dieses Thema ist, was Steuern angeht und wie tiefgehend. Ja,
Naja,
weil
absolut.
viele oftmals eben vergessen, ich kann nicht einfach in einer Mietswohnung ohne Zustimmung vom Vermieter anfangen, ein Gewerbe zu betreiben.
Naja,
Ja.
ja. Aber das machen
Schon.
halt viele, weil sie gar nicht darüber nachdenken. Ja.
Richtig, ja. Na, ganz heißes Eisen aber. Na,
Naja,
weil der
absolut.
Vermieter unwissenhaft schützt vor Strafe nicht, ist, glaube ich, auch ein alter geltender juristischer Grundsatz. Und viele Vermieter wissen das gar nicht, dass sie eigentlich dadurch einen Teil gewerbliche Mieteinkünfte hätten. Na, von dem her, was ist so ein weiterer klassischer Mythos? Also, viele, du hast vorhin schon gesagt, die geben gar keine Steuererklärung ab. Mir ist eine Zahl bekannt, das ist aber schon viele Jahre her und ist vor Corona. Möchte von dir einfach mal so eine Schätzung, ob du weißt oder ob du schätzt, wie viel unberechtfertigte Steuer bleibt jedes Jahr beim Staat liegen, nur aufgrund dessen, dass Leute keine Steuererklärung machen.
Das ist eine schwierige Frage. Also mehrere Millionen, würde ich auf jeden Fall sagen.
Also mir war mal eine Zahl bekannt, ob die stimmt. Weiß ich nicht, aber ich meine, ich hätte mal im Jahr 2019 was von 8.
Milliarden.
Bin mir aber
Boah,
nicht
ja.
sicher. Also, ich
Ja.
meine, ist schon lange her, aber ich meine, ich hätte diese Zahl tatsächlich mal in einem Newsletter drin gelesen.
Ja,
Wenn
es
man
kann
das
gut sein.
überlegt,
Ja.
kann das sein oder kann das nicht sein?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also 8 Milliarden erscheinen mir jetzt schon extrem viel. Aber so ein paar Millionen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das realistisch ist. Und ich sag mal, vor ein paar Jahren, ne, wir hatten ja vorhin auch nochmal das Thema KI und wie das alles vereinfacht wird. Vor ein paar Jahren, als wir noch nicht so weit waren mit der Digitalisierung und so weiter, war das natürlich auch für den Einzelnen vielleicht ein bisschen schwieriger, seine Steuererklärung abzugeben. Jetzt mittlerweile mit Apps und so weiter, kann das auch für einen Angestellten leichter sein, dann auch mal ein bisschen Geld wieder, sich wiederzuholen, ja. Aber das Nonplusultra bekommst du natürlich nur, wenn du dich eigentlich am Profi wendest.
Das ist
Ja.
wie immer.
Ne?
Aber selbst was du gerade gesagt hast mit Apps etc., also alleine von Wieso, die Steuerprogramme, also die sind ja eigentlich, ganz ehrlich, die sind ja eigentlich wirklich idiotensicher anhand von einem roten Faden, wenn ich jetzt vielleicht nicht die günstigste Software erwerbe, sondern wirklich gerade Wieso oder Steuerexperte, die führen dann ja komplett am roten Faden erstmal durch. Dass der dir natürlich nicht alle Tricks und Kniffe und Ansetzbarkeiten verrät, wie jetzt das sicherlich du als Steuerberaterin machst. Das ist wohl logisch, aber naja, Qualität kostet halt auch seinen Preis und das ist auch völlig korrekt. Weil, ja, bei der Steuererklärung, da zucken sie immer sehr, sehr viele und da zucken immer alle, boah, was so teuer? Naja, soll sich mal selber in die Nase fassen, er möchte mehr Gehalt, gestiegene Kosten, was Energiepreise, was Mieten etc. angeht. Und ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, Qualität hat einfach einen gewissen Preis. Und dadurch, vor allem die Steuerberatungskosten gehen ja voll in meine Erklärung wieder rein. Das ist ja auch sowas, wo immer wieder dieser große, das ist zum Beispiel so ein klassischer Mythos, ja, Steuerberater ist so teuer. Dann sage ich, ja, du, es geht aber auch in deine Steuererklärung rein. Es sind
Ja,
volle Kosten, die im
richtig.
Zusammenhang mit deiner Steuererklärung stehen und die werden voll da drin geltend gemacht. Ja, das ist auch so ein Mythos, wo, glaube ich, viele nicht wissen.
Da fällt mir auch noch ein Mythos ein, was da gut reinpasst, nämlich dass mein Honorar davon abhängt, ob eine Erstattung oder eine Nachzahlung dabei rauskommt. Ja, das haben mich auch einige Mandanten schon gefragt. Ja.
Beim Rechtsanwalt ist die Prago, bei euch ist ja auch nach der Steuervergütungsverordnung,
Genau.
ja, also das ist
Genau.
doch völlig egal, es geht nach Summe.
Richtig. Und da
Ja.
sage ich auch mal, ich verstehe gar nicht diese Frage, weil was ist das denn für ein Mythos? Es würde ja bedeuten, dass wenn derjenige etwas nachzahlen muss, dass ich nichts bekomme. Oder was bedeutet das für die?
Oder
Also,
am
dass ich
besten, du
quasi für
zahlst
nichts
gleich noch,
arbeite.
ja, am
Genau, ich
besten, du
zahle gleich
zahlst
noch
gleich
ein
noch für ihn,
prozentual,
ungefähr,
beteilige ich mich an der
genau, du
Nachzahlung.
beteiligst dich nur prozentual. Ja, ich glaube, an dem Punkt so ein bisschen Späßle am Ende, wo wir, glaube ich, gut aufhören können. Herzlichen Dank für die Einblicke. Und ich glaube, wenn wir uns da nochmal Gedanken machen, hören wir dich sicherlich nochmal dazu, weil Steuer und Deutschland und die Gesellschaft, das ist so ein Thema für sich. Von dem her ganz, ganz herzlichen Dank und danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Kommt immer gerne wieder.